in Iran fortgesetzt. Nach Angaben des Militärs waren mehr als 200 Kampfflugzeuge im Einsatz, um rund 100 Ziele zu treffen, darunter die Atomanlage Natanz. In Teheran und Umgebung wurden nach iranischen Medienberichten mindestens 78 Menschen getötet. Bestätigt wurde, dass unter den Toten auch die Befehlshaber der iranischen Armee und der Revolutionsgarden sind. Die israelische Regierung hat ihr Vorgehen damit begründet, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. Die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen ab Juli mehr Geld. Auch der Bundesrat hat jetzt zugestimmt. Aus dem Hauptstadtstudio Katrin Aue.
Um etwa 66 Euro im Monat erhöht sich eine durchschnittliche Standardrente nach 45 Beitragsjahren. 3,74% beträgt das Rentenplus. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, SPD, betonte im Bundesrat, damit liege die Rentenerhöhung leicht über der aktuellen Inflation von etwa 2%. Das sei ein kleiner Hoffnungsschimmer für Rentnerinnen und Rentner angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die Rente wird jedes Jahr an die Bruttolohnentwicklung bei Beschäftigten angepasst.
Beim Schutz von Frauen vor Gewalt sollen künftig elektronische Fußfesseln für die Täter helfen. Darauf haben sich die Innenminister der Länder geeinigt. Wenn ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin bedroht, kann das Gericht zu einer solchen Fußfessel verpflichten. Wenn sich der Träger dem Opfer nähert, soll Polizeialarm ausgelöst werden und das Opfer einen Warnhinweis erhalten. Die Bundespolizei hat eine Zwischenbilanz zum Waffenverbot an mehreren Berliner Bahnhöfen gezogen. Sie wertet den Einsatz bislang als erfolgreich. Mario Bartsch, RBB 24.
In den ersten 2 Wochen des Waffenverbots wurden laut Bundespolizei rund 2000 Menschen an den Bahnhöfen kontrolliert. Bei 136 seien gefährliche Gegenstände sichergestellt worden. Ein Verstoß gegen das Waffenverbot habe in 79 Fällen vorgelegen. Unter anderem seien mehr als 80 Messer und über 30 Reizstoffe sichergestellt worden.
Der E-Auto-Hersteller Tesla hat nach RBB-Informationen einen neuen Versorgungsvertrag mit dem Wasserverband Strausberg-Erkner unterzeichnet. Damit geht ein monatelanger Dauerstreit um die Wasserversorgung des Werks in Grünheide zu Ende. In dem Vertrag werden die Liefermengen und die Abwasserentsorgung für die nächsten Jahre geregelt. Tesla bekommt weniger Wasser, weil die Fabrik auch weniger verbraucht als zunächst vorgesehen. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend heiter, nachts vielfach klar, 15 bis 9 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 24 und in Bestensee 26 Grad. Morgen durchgehend sonnig, 27 bis 31 Grad. Am Sonntag noch wärmer nachmittags, dann teils kräftige Schauer und Gewitter. Die Zeit 19.03 Uhr.
Radio 3 am Abend. Auftakt.
Mit Henrike Leisner, ich grüße Sie. Heute dreht sich hier beim Auftakt alles um den großen Kulturtouristen des 18. Jahrhunderts, Charles Burney.
Thank you.
zitierte Satz aus einer Sonate für Klavier zu vier Händen in F-Dur von Charles Burney. Anna Clemente und Susanna Piolanti haben hier in einem englischen Tafelklavier aus dem Jahr 1800 gespielt. Der Brite Charles Burney, der steht heute Mittelpunkt beim Auftakt und auch beim Konzert auf Radio 3 um kurz nach 8. Da gibt's hier das Eröffnungskonzert der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci live aus der Friedenskirche in Potsdam. Das Och-Orchestra aus Katowice unter der Leitung von Martina Pastuschka ist zu Gast. Als Solisten sind die Flötistin Laura Quesada und der Countertenor Max Emanuel Zencic dabei. Ja, und auf dem Programm, da stehen gar keine Werke von Charles Burney, aber solche, die er gehört haben dürfte auf seinen Touren durch Europa. Burney war nämlich nicht nur Organist und Komponist. Damit hat er zwar sein Geld verdient, er hatte aber auch noch eine große Leidenschaft. Er war Musikhistoriker. In den Jahren von 1770 bis 1772 hat Burney mehrere, man könnte fast sagen, Expeditionen durch Europa unternommen, um den, Zitat, gegenwärtigen Zustand der Musik zu dokumentieren. Also ein wirklich großes Projekt, über das wir heute erstaunlich gut informiert sind, weil Burney jeden seiner Schritte aufgeschrieben hat in seinem Tagebuch einer musikalischen Reise. Das war und das ist auch einer der großen Bestseller der Musikgeschichtsschreibung. Burney hat da wirklich die Creme de la Creme der Komponisten und Virtuosen getroffen. Er hat die Bedingungen der Musiker erforscht, das Publikum beschrieben. Ja, und nicht nur das, er hat sich auch jenseits der großen Bühnen umgeschaut. In Paris stellt er zum Beispiel Folgendes fest.
In den Kaffeehäusern und Boulevards, welche sehr häufig besucht werden, gibt es Musikanten und Sänger, wie die Kapellen im Londoner Sadler's Wells Theater. Aber noch schlechter.
Gut, charmant ist jetzt anders. Dieser, sagen wir mal, recht bissige Stil ist aber ein Markenzeichen Burneys. Und ich gebe es zu, für mich macht dieser Stil neben den vielen wichtigen Berichten den Reiz des Tagebuchs aus. Wir starten hier mit Musik aus Frankreich, wo Burney seine erste Reise begonnen hat.
Thank you.
die Ouvertüre aus Le Huron, eine Oper von André-Ernest Modeste Gretry, hier in einer Aufnahme mit dem Orchestre de Bretagne unter der Leitung von Stefan Sanderling. Charles Burney hat Gretry in Paris getroffen und Le Huron auch gehört. Sein Urteil könnte man in etwa so zusammenfassen: Ja, klingt ja ganz nett, aber wäre die Oper mehr im italienischen Opernstil geschrieben, wäre sie besser. Diese Einschätzung ist geradezu symptomatisch für Burney. Der war nämlich ein großer Bewunderer der italienischen Oper, der italienischen Musik ganz allgemein. Daraus macht er auch keinen Hehl und Länder wie Deutschland oder Frankreich, ja, die kommen da mitunter nicht so gut bei weg. Über eine Leipziger Singspieltruppe schreibt er zum Beispiel:
Um die Wahrheit zu sagen, sie singen so gemein und alltäglich, wie bei uns die Leute zu singen pflegen, welche weder den Vorteil eines musikalischen Unterrichts gehabt, noch jemals gute Sänger gehört haben. Sie haben einen kreischenden Hauch, wenn sie die hohen Noten angeben, und stoßen sie mit der vollen Stärke heraus, gleich dem starken Anschlage einer Fiedel.
Das tut weh. Burney ist mit seiner großen Liebe für die italienischen Musiker in seiner Zeit keine Ausnahme. Italien galt als das Nonplusultra in Sachen Musik. An den europäischen Gehöfen gehört es auch zum guten Ton, sich italienische Musiker einzuladen. Ja, und von den einheimischen Musikern wurde geradezu erwartet, dass sie bei einem italienischen Lehrer studieren. Das galt natürlich auch für die Sänger. Selbst in deutschsprachigen Gesangsschulen wurde jahrzehntelang eine italienische Gesangspraxis vermittelt. Was bedeutet das konkret? Ganz einfach, Virtuosität wird ganz besonders groß geschrieben. Je mehr elegante und filigrane Verzierungen geschmackvoll angebracht werden können, desto besser. Mezzosopranistin Léa Desandré und das Ensemble Jupiter unter der Leitung des Lauttenisten Thomas Danfon hier mit Agitata da due venti, eine Arie aus Antonio Vivaldis Oper Griselda. Heute Abend beim Konzert auf Radio 3 steht auch Vivaldi auf dem Programm. Der Countertenor Max Emanuel Zenschitz singt unter anderem eine Arie aus Vivaldis Orlando Furioso. Sie hören die Sendung Auftakt auf Radio 3. Hier geht's heute um Charles Burney, den Autor des Tagebuchs einer musikalischen Reise, ein umfangreicher Reisebericht aus dem 18. Jahrhundert. Der ist übrigens eine wahre Fundgrube, wenn man sich zum Beispiel fragt, ja, wie wurden im 18. Jahrhundert eigentlich Opern ausgestattet? Welche Bühnenmaschinerien gab es? Wie haben die Sänger ihre Arien verziert? Wie hat sich das Publikum während der Aufführung benommen? Darüber berichtet Burney alles. Hin und wieder ist da auch das eine oder andere Kuriosum dabei.
Hierauf ging ich in die Oper, wo die Zuschauer sich sehr hintergangen fanden, weil der Tenorist, der einzige gute Sänger wohlgemerkt, unpässlich war. Seine ganze Rolle ward ausgelassen. Da nun der Baritone, der die Rolle eines alten, polternden Vaters spielte, der seinem Sohne in der ersten Szene und Arie sehr übel mitfahren sollte, keinen Sohn vorfand, so gab er dem unverhofften Zufalle eine Wendung, welche die Zuschauer sehr belustigte. Denn anstatt über seinen Sohn fiel er über den Souffleur her. Die Zuschauer fanden ein so großes Vergnügen daran, dass sie die Arie wiederholen ließen.
Tja, das wirft ein neues Licht auf historische Aufführungspraxis, würde ich sagen. Hier gibt's jetzt ein vollständiges Duett aus der Oper Kleophide von Johann Adolf Hasse.
Yeah.
Cappella Coloniensis unter der Leitung von William Christie hat hier gespielt. Emma Kirkby und Derek Lee Reagan haben gesungen Se mai più sarò geloso, ein Duett aus dem ersten Akt von Hasses Oper Kleophide. Hasse steht heute Abend auch auf dem Programm beim Eröffnungskonzert der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci. Kein Wunder bei einem Konzert, bei dem es um Charles Burney geht. Hasse ist einer der Komponisten, bei dem Burney gleich mehrfach zu Gast war. Auch Hasses Gattin Faustina Bordoni, eine damals schon Ex-Primadonna, war dabei. Und zumindest laut Burney haben sich die drei ganz exzellent verstanden. Auch wenn Burney viel über Vokalmusik schreibt und ganz zweifellos eine Schwäche für die Oper hatte, natürlich hat ihn auch Instrumentalmusik interessiert. Einen besonderen Eindruck hat in Hamburg Karl Philipp Emanuel Bach bei ihm hinterlassen. Er hat Burney nicht nur empfangen, sondern ihm auch ein umfangreiches Privatkonzert gegeben. Der Bericht von Burney ist, finde ich, eine besonders spannende Quelle darüber, wie Bach am Klavier fantasiert hat.
Bach spielte, ohne dass er lange dazwischen aufhörte, fast bis um 11 Uhr des Abends. Während dieser Zeit geriet er dergestalt in Feuer und wahre Begeisterung, dass er nicht nur spielte, sondern die Miene eines außer sich Entzückten bekam. Seine Augen standen unbeweglich, seine Unterlippe senkte sich nieder und seine Seele schien sich um ihren Gefährten nicht weiter zu bekümmern, als nur, soweit er ihr zur Befriedigung ihrer Leidenschaft behilflich war. Sein heutiges Spielen bestärkte meine Meinung, die ich von ihm aus seinen Werken schon gefasst hatte, dass er nämlich nicht nur der größte Komponist fürs Klavier ist, der jemals gelebt hat, sondern auch im Punkte Ausdruck der beste Spieler.
Philipp Emanuel Bachs Fantasie in C-Dur im Werkverzeichnis die 59 Nummer 6, hier gespielt von Christine Schornsheim am Tangentenflügel. Bernie hat neben Hasse und Karl Philipp Emanuel Bach eine ganze Reihe damals äußerst populärer Komponisten getroffen. Die Art und Weise, wie er diese Treffen beschreibt, würde man heute wahrscheinlich Home Story nennen. Bernie hat die Musiker häufig zu Hause angetroffen und sie detailliert beschrieben. Ja, und wer jetzt denkt, dass er da nur über die Musik gesprochen hätte, der täuscht sich. Hier mal ein kleines Beispiel. In Neapel hat Bernie Niccolò Jommelli, ein Star der italienischen Opernkomposition, getroffen, in dessen Haus. Und über diese Begegnung schreibt er:
Jommelli ist außerordentlich korpulent und hat im Gesichte etwas Händel-ähnliches, doch ist er weit höflicher und sanfter in seinem Betragen. Ich fand ihn in seinem Schlafrocke. Er saß bei einem Flügel und schrieb.
Ja, leider kein Wort darüber, was er schrieb. Das hätte ich doch zu gern gewusst. Hier gibt's jetzt Jommelli, eine Arie aus seinem Oratorium La Betulia Liberata. Eine Arie aus Niccolò Jommellis Oratorium La Betulia Liberata. Die Altistin Delphine Galou hat gesungen, die Accademia Byzantina unter der Leitung von Ottavio D'Antona hat sie begleitet. Burney ist auf seinen Reisen viel rumgekommen. Er war in Frankreich, in Italien, den Niederlanden, Flandern, Böhmen, Österreich und in Deutschland. In Berlin hat er auch Halt gemacht. Er wollte nämlich unbedingt an den Hof von Friedrich dem Großen. Der war ja ein sehr musikbegeisterter Regent. Ich gehe jetzt hier mal nicht in die Tiefe, aber es gab viele bürokratische Hürden zu überwinden, bis er da angekommen ist. Er hat es aber geschafft und an diesem Hof hat er diverse Komponisten getroffen, zum Beispiel Johann Friedrich Agricola, der ja auch eine der wichtigsten deutschen Gesangsschulen geschrieben hat. Über den stellt Burney recht lakonisch fest, dass er noch korpulenter sei als Jommelli. Das muss ihn irgendwie beschäftigt haben mit Jommelli. Burney hat auch Konzerte von Friedrich dem Großen besucht, bei denen der König höchst selbst als Flötist aufgetreten ist. Bei einem solchen Anlass hat er auch den Komponisten Johann Joachim Quanz getroffen, den Flötenlehrer Friedrichs des Großen.
Herr Quanz hatte bei dem Konzert heute Abend nichts zu tun, als bei dem Anfange eines jeden Satzes mit einer kleinen Bewegung der Hand den Takt anzugeben. Außer, dass er zuweilen am Ende der Solosätze und Kadenzen Bravo rief.
So richtig überzeugt war Burney übrigens nicht von Friedrich II. Das vermittelt er aber eine Spur subtiler, als man das von ihm gewohnt ist.
Die Kadenzen, welche seine Majestät machte, waren gut, aber lang und studiert. Man kann leicht entdecken, dass diese Konzerte zu einer Zeit entstanden, als der König noch nicht so oft Atem holen musste wie jetzt.
Ich bin mir sicher, dass Burney mit Eric Lamb seine reine Freude gehabt hätte. Den können Sie hier jetzt in einer Aufnahme mit der Kölner Akademie hören. Slam und die Kölner Akademie haben hier den dritten Satz aus dem Flötenkonzert in E-Dur von Johann Joachim Quanz gespielt. Sein Flötenkonzert in G-Dur, das gibt's heute Abend beim Konzert auf Radio 3. Die Solistin ist die Flötistin Laura Quesada. Die dürfte sich jetzt auch so langsam bereit machen. Auch das Och-Orchestra unter der Leitung von Martina Pastuschka und der Countertenor Max Emanuel Zenzic stehen wahrscheinlich schon in den Startlöchern, denn in wenigen Minuten schalten wir hier in die Friedenskirche Sanssouci zu den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci zum Eröffnungskonzert, bei dem sich heute alles um Charles Burneys musikalische Reisen dreht. Um die ging es hier in der vergangenen Stunde auch im Auftakt. Zum Schluss gibt es nochmal Burney himself, nämlich den zweiten Satz aus seiner Sonate für Klavier zu vier Händen von Charles Burney. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Henrike Leisner und ich wünsche Ihnen einen schönen Konzertabend auf Radio 3.
Thank you. Die Jazzwoche Berlin. Ihre Musik klingt anders. Ihre Sessions sind speziell. Und ihre Fragen dringlich. Eine findet sich direkt im Festivalmotto. Where do we go from here? Die MusikerInnen wollen im Diskurs herausfinden, wie sie einander stärken können. Und das Publikum darf bei namhaften KünstlerInnen auch Orientierung finden. Über Solistenwege und über Musikkollektive, über Fusion Jazz, Neo-Soul Grooves und alle nur denkbaren bis ungeahnten Spielarten des Jazz. Und wenn Sie schon immer wissen wollten, wie türkischer Jazz klingt, Sie werden es erfahren. Die Jazzwoche Berlin. Ab 27. Juni. In zahlreichen Clubs und Spielstätten Berlins. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3. Vom RBB. Die Nachrichten.
Um 20 Uhr mit Patrick Buchmüller. Aus dem Iran werden neue israelische Angriffe gemeldet. So hat es bei der Atomanlage Fordow nach Medienberichten mindestens 2 Explosionen gegeben. Israel bestätigte außerdem einen groß angelegten Angriff auf eine Atomanlage in Isfahan. Bei den bisherigen Angriffen wurden nach iranischen Angaben fast 100 Menschen getötet, darunter auch die Befehlshaber der iranischen Armee und der Revolutionsgarden. In Israel bereitet sich die Bevölkerung auf einen Vergeltungsschlag des Iran vor. Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,74%. Dem hat der Bundesrat zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Die Bundespolizei hat eine Zwischenbilanz zum Waffenverbot an mehreren Berliner Bahnhöfen gezogen. Sie wertet den Einsatz bislang als erfolgreich. Mario Bartsch, RBB 24.
In den ersten 2 Wochen des Waffenverbots wurden laut Bundespolizei rund 2000 Menschen an den Bahnhöfen kontrolliert. Bei 136 seien gefährliche Gegenstände sichergestellt worden. Ein Verstoß gegen das Waffenverbot habe in 79 Fällen vorgelegen. Unter anderem seien mehr als 80 Messer und über 30 Reizstoffe sichergestellt worden.
Der E-Auto-Hersteller Tesla hat nach RBB-Informationen einen neuen Versorgungsvertrag mit dem Wasserverband Strausberg-Erkner unterzeichnet. Damit geht ein monatelanger Dauerstreit um die Wasserversorgung des Werks in Grünheide zu Ende. In dem Vertrag werden die Liefermengen und die Abwasserentsorgung für die nächsten Jahre geregelt. Tesla bekommt weniger Wasser, weil die Fabrik auch weniger verbraucht als zunächst vorgesehen. Das trockene Frühjahr hat dazu geführt, dass die Spree an einigen Stellen nur noch etwa halb so viel Wasser führt wie im langjährigen Mittel. Das geht aus einem Bericht der Berliner Senatsumweltverwaltung hervor. Auch der Durchfluss der oberen Havel am Pegel Borgsdorf lag fast 50% unter dem Durchschnitt. Rolf Grünewald, RBB 24.
Allein von Februar bis April gab es fast ein Drittel weniger Niederschlag als normal. Auch der Mai war wieder deutlich zu trocken. Dadurch ist der Boden bis in 80 Zentimeter Tiefe stark ausgetrocknet. Vor allem die Stadtbäume haben unter der Dürre zu leiden. Das mache vielfach